So, also das, was wir jetzt machen wollen, ist ausnahmsweise kein Haftarah-Shi'ur. Normalerweise schauen wir uns an dieser Stelle um diese Uhrzeit die Haftarah der Woche an, sondern es gäbe natürlich eine Haftarah. Das Problem ist nur, dass die Haftarah für den ersten Tag von Shavuot ist Nebach, das erste Kapitel des Propheten Jechezkel, jenes berühmte Kapitel aus Jechezkel, das als besonders schwierig zu deuten gilt, wenn ich das einmal vorsichtig ausdrücke. Und habe ich gedacht, ich behaupte nicht, dass ich in der Lage wäre, das erste Kapitel von Jechezkel, diese berühmte Thronwagenvision, zu deuten. Darum habe ich etwas anderes gesucht und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir uns anschauen könnten ein Piyut, ein Gedicht, das sehr, sehr bekannt ist und irgendwie auch wieder nicht so bekannt ist, insofern alles es, jeder kennt es, jeder weiß, dass es es gibt. Das wird in fast allen aschkenasischen Synagogen gesagt. Und wenn man die Leute fragt, was eigentlich drinnen steht, dann ist vielleicht die Intensität der Antworten nicht mehr so groß, sagen wir mal so. Also, wir wollen uns anschauen das Akdamut oder Akdamus Gedicht, das zu Shavuot gelesen wird in aschkenasischen Shiels, bei Sephardim ist es nicht, die haben dafür andere sehr schöne Sachen. In aschkenasischen Shiels wird Akdamut oder Akdamus rezitiert unmittelbar vor der Tora-Lesung. Jetzt frage ich einmal ein bisschen euch, was würdet ihr sagen, ist dieses Akdamut und wie kommt das in den Machsor von Shavuot? Wer will mir dazu etwas verraten? Wir haben schon öfter festgestellt, dass Zoom bewirkt, dass die Zahl der Wortmeldungen im Shiurim extrem zurückgeht im Vergleich zu Live-Zusammensitzen. Aber ihr dürft euch trotzdem melden. Niemand mag, okay. Akdamut wird rezitiert zu Shavuot unmittelbar vor der Tora-Lesung und es wurde auch zu diesem Zweck verfasst. Allerdings ist der eigentliche Zweck, warum dieses Gedicht überhaupt entstanden ist, heute und schon ziemlich lange nicht mehr aktuell. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es ursprünglich geschrieben wurde als Einleitung für die aramäische Übersetzung. Es war im früheren Mittelalter, wir sind mit Akdamus im 11. Jahrhundert, war es gerade noch üblich, es ist auch damals schon ein bisschen außer Brauch gekommen, es war damals gerade noch üblich, die Tora-Lesung ins Aramäische zu übersetzen. Genau genommen war es damals schon nicht mehr üblich an einem normalen Wald- und Wiesenschabbat, sondern der Brauch hat sich noch gehalten für besondere Anlässe wie Shavuot, dass man die Tora-Lesung übersetzt in das Aramäische live während der Lesung. Also der aufgerufen wird, hat irgendwie seine Portion und dann wird das gleich ins Aramäische übersetzt und dann geht es so weiter. Auf diese Art ist es übrigens auch in kleinere Abschnitte aufgeteilt gewesen, als wir das heute gewohnt sind, weil zwischendurch immer die aramäische Übersetzung eingefügt wurde. Im 11. Jahrhundert, wenn dieses Gedicht geschrieben wird, sprechen die Juden in Aschkenas eigentlich nicht mehr aramäisch. Es ist schon eher nur so, dass die Gelehrten aramäisch noch verwenden für gelehrte Texte, aber als Umgangssprache ist es nicht mehr da. Aber wie das in jüdischen Gemeinden so sind, manche Traditionen halten sich ganz, ganz lange. Wir können zum Beispiel auch daran denken, wie lange noch in Amsterdam in der sephardischen Synagoge Portugiesisch verwendet wurde, obwohl eigentlich niemand mehr Portugiesisch dort gesprochen hat. Das kommt vor. Und so hatte man im Mittelalter in Aschkenas zu Shavuot noch den Brauch, bei der Tora-Lesung ins Aramäische zu übersetzen. Man hatte übrigens auch etwas anderes, was wir heute nicht so gewohnt sind. Man hat aus dem Gottesdienst von Shavuot sehr, sehr viel gemacht. Shavuot war vom Mittelalter bis eigentlich ins 18., 19. Jahrhundert ein Feiertag, der im Machsor sehr, sehr viele Piyutim hat. Und man hat rund um die Toralesung und auch in die Toralesung, wir wissen das aus dem mittelalterlichen Machsor Vitri, hat man sehr, sehr viel eingefügt an Piyutim, die das, was in der Toralesung vorgekommen ist, beschrieben ist. Shavuot war eine riesige Sache. Wir haben heutzutage oft die Situation, dass man in jüdischen Gemeinden die Menschen davon überzeugen muss, dass Shavuot wichtig ist. Jeder weiß, wie wichtig Pesach ist und dass Shavuot genauso wichtig ist, weil die beiden zusammenhängen. Das ist nicht so einfach immer zu kommunizieren. Ich habe da im Religionsunterricht meine reichhaltigen Erfahrungen darüber gemacht, dass Leute oft nicht das Bewusstsein haben, wie wichtig Shavuot ist. Das war im Mittelalter anders. Da war Shavuot eine riesige Sache. Und so hatte man auch ein Einleitungsgedicht vor der Toralesung. Und dieses Einleitungsgedicht ist deshalb aramäisch, weil es einleitet die aramäische Übersetzung, die man nebenbei rezitiert hat. Man hat angefangen, die Tora auf Ivrit vorzutragen, dann hat einer die aramäische Übersetzung vorgetragen und für den, der die aramäische Übersetzung vorgetragen hat, ist dieses Gedicht Agdamus die Einleitung. Drum ist das Ganze aramäisch, was uns heutzutage natürlich auch ein bisschen ein Hindernis schafft, dass wir schwerer einen Zugang zu einem Text finden in einer Sprache, die nicht mehr so gut geläufig ist. Wenn man gut Ivrit kann, ist ja das Aramäische auch wieder nicht so völlig unknackbar, aber ganz ohne Kenntnisse tut man sich doch schwer. Wenn wir uns die erste Zeile von dem Gedicht anschauen, Agdamut Milin, Milin so wie Milar, das ist Milim, das ist nicht schwer, und Agdamut so wie Hakdama, eine Einleitung. Das Gedicht beginnt damit, dass der Vortragende sagt, als Einleitung zu den Wörtern möchte ich jetzt etwas sagen, nämlich er wird Gott preisen und so weiter. Wir werden uns genauer anschauen, was da drinnen steht. Also Hinweis für die, die ein bisschen aramäisch Ahnung haben und hebräisch gute Kenntnisse haben, Akdamut so wie Hakdama, Milin so wie Lim. Also es ist nicht so, dass man es gar nicht knacken kann. Jetzt ist dieses Gedicht doch ziemlich lang. Dieses Gedicht fängt an, oder sagen wir so, wenn ein mittelalterlicher Paitan, ein Dichter im Mittelalter, ein Piyut schreibt, was hat er denn so für Stilmittel? Was hat man denn gemacht, um dieses Gedicht jetzt irgendwie zu reimen oder hier eine literarische Form hineinzubringen? Was hat man denn im Mittelalter so gemacht in einem Piyut, damit das eine Form bekommt? Gab verschiedene Möglichkeiten. Tiferet hat ihr Mikro nicht eingeschaltet, aber sie kann sicher etwas. Jetzt höre ich dich, genau. Du kannst nämlich sicher etwas sagen, ja? Ja, Akrostikon ist mal eine Möglichkeit. Und Überraschung, Überraschung, das kriegen wir hier. Es gab noch andere Möglichkeiten. Was gab es noch? Was übrigens sehr, sehr wertvoll ist, wenn wir heute wissen, wie wer die Gedichte geschrieben hat. Was gab es noch? Also Akrostikon kann was heißen? Akrostikon kann heißen, er macht irgendwas mit den Anfangsbuchstaben. Und mit den Anfangsbuchstaben konnte er zum Beispiel seinen Namen hineintun. Also wenn der jetzt Meir geheißen hat, dann hat er Mem, Aleph, Yud und Resh als Anfangsbuchstaben genommen. Das ist sehr, sehr wertvoll für uns im Nachhinein, für die Literaturgeschichte, weil dadurch haben wir eine Idee, wer die Texte geschrieben hat. Übrigens nicht immer hundertprozentig, weil es gibt ja mehrere Leute, die Meir oder Yitzchak heißen. Aber es gab natürlich auch die Strategie, nach Aleph-Bet zu ordnen. Es gab auch die Strategie, nach Aleph-Bet zu ordnen. Und dann gab es auch die Möglichkeit, wenn jemand zum Beispiel seinen Namen verwendet hat, war das für das Akrostikon ein bisschen zu kurz, dann könnte er in dem Namen noch was hinzufügen, zum Beispiel Chazak, der Autor soll stark sein. Also auf die Art kann das noch ein bisschen länger werden. Und dann gab es damals sehr wohl schon, unter dem Einfluss anderer Sprachen übrigens, das ist nicht im alten Hebräisch üblich gewesen, die Möglichkeit eines Endreimes. Ich kann natürlich auch so reimen, dass sich das am Schluss reimt. Das ist etwas, das wurde aus europäischen Sprachen in das Hebräische entlehnt, aber ist zu dieser Zeit schon da. Und dieses Agdamus-Gedicht macht gleich einmal alles. Übrigens, wir wissen, wer der Autor war. Der Autor war ein gewisser Rabbi Meir ben Yitzchak, auch Hanne Horai genannt, wobei dieses Hanne Horai ist nur eine aramäische Form von Meir, der erleuchtet. Ein gewisser Rabbi Meir ben Yitzchak, der gelebt hat im 11. Jahrhundert in Worms, und er war dort Vorbeter. Er war dort Shaliach Zibur, er war dort Vorbeter. Und er hat gelebt im 11. Jahrhundert noch etwas vor, und das ist wichtig, noch etwas vor dem ersten Kreuzzug, noch vor den Katastrophen von 1096, wo die Gemeinden von Worms und Mainz und Speyer heimgesucht worden sind. Er dürfte einige Zeit davor bereits verstorben sein, also er ist noch eine Generation davor. Aber es ist für uns vielleicht auch für das Verständnis dessen, was in dem Gedicht passiert, interessant, was für einen Zusammenhang diese Zeit hatte. Jetzt wollen wir ein kleines bisschen reinschauen und schauen, was da passiert. Er macht zunächst einmal von der Form her sowohl einen Alephbet-Anfang. Da ihm das nicht reicht, weil Aleph bis Taf 22 Buchstaben, 22 Zeilen waren ihm zu wenig, macht er es doppelt. Zwei Zeilen Aleph, zwei Zeilen Bet, zwei Zeilen Gimmel. Dann macht er ein Akrostikon mit seinem Namen. Und das endet dann aber auch noch mit einem Nachsatz. Am Schluss, erstens ist er also Meir ben Yitzchak. Und er fügt dann am Schluss noch hinzu ein Chazak ve'ematz. Also er schöpft wirklich alles aus, was an literarischem Stilmittel da war. Er macht einen Endreim auf die aramäische Endung ta. Das ist insofern relativ leicht, als man nur ein feminines Wort braucht und man hat's. Allerdings heißt das, er schöpft wirklich alle Stilmittel aus, die man literarisch damals im Repertoire hatte, was wohl anzeigt, er wollte von vornherein wirklich ein sehr großes Gedicht schreiben. Jetzt wiederhole ich meine Frage, ob ihr am Bildschirm etwas seht außer mich. Ihr seht ein Stück Machsor, stimmt?
Ja.
Ja, gut. Gelungen. Das ist ein berühmtes sogenanntes Rödelheimer Machsor. Das Rödelheimer Machsor hat die Eigenschaft, dass es eine deutsche Übersetzung für das Agdamut bekommen hat, im frühen 19. Jahrhundert übrigens, die ziemlich gut ist. Und ich habe das deshalb hier gesucht, weil es gibt wenig brauchbare deutsche Übersetzungen von diesem Text. Es gibt überhaupt wenig sehr gute Übersetzungen von diesem Text, weil er auch nicht leicht zu übersetzen ist. Drum habe ich uns dieses aufgeschlagen. Nur aus historischem Interesse sei angemerkt, ich habe jetzt angeklickt aus Hebrew Books eine originalere Version. Das, was ihr vorhin gesehen habt, war spätes 19. Jahrhundert. Die Rödelheimer Machsorim sind gedruckt worden von einem Rav Heidenheimer in Rödelheim, das übrigens in Frankfurt liegt. Wir haben eine Frankfurter Teilnehmerin in der Timeline. Hallo Frankfurt. Alles so, die ursprünglichen waren so, dass das noch Deutsch in hebräischen Buchstaben war. Und ihr seht hier die deutsche Übersetzung, wo mein Cursor gerade herumfährt. Da steht in hebräischen Buchstaben am Anfang der Sprüche, bevor ich zu lesen beginne. Wir tun uns etwas leichter, wenn wir das in der Umschrift machen, die Gott sei Dank auch herausgekommen ist im späteren 19. Jahrhundert. Also so viel nur zur Illustration, dass das Original noch deutsch in hebräischer Schrift war. Hier haben wir eine hebräische Seite. Hier seht ihr sehr gut das Akrostikon, Gimel, Dalet, Hey und so weiter, immer zwei Zeilen. Und die Übersetzung daneben. Jetzt in heutigen Machsorim, wenn es beschrieben wird, steht oft, dass es dazu zu tun habe mit den 10 Geboten. Ich habe einen Art Scroll Machsor für Shavuot in der Hand, da steht jetzt, it was composed as an introduction to the 10 commandments. Und das würden wir ja auch erwarten, wenn ich gesagt habe, es wurde geschrieben als Einleitung für die Tora-Lesung, weil die Tora-Lesung erhält die 10 Gebote. Wenn ich mir den Text anschaue, dann komme ich allerdings in die Situation, dass tatsächlich nicht systematisch die 10 Gebote beschrieben werden, sondern der Inhalt ist ein anderer. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. Da der Text sehr, sehr lang ist und wir eine Viertelstunde haben, heißt das, wir werden uns nicht den ganzen Text anschauen, sondern wir werden anschauen, was passiert. Zunächst hat er eine Einleitung, darum heißt es ja auch ein Akt der Mut, Einleitung, und sagt, bevor ich aus der Tora lesen werde, will ich Gott preisen. Dann macht er eine Einfügung, die damals sehr populär war, übrigens auch in nichtjüdischen Kreisen. Gott preisen, das ist so eine Sache. Wir können Gott natürlich nicht vollständig preisen, weil das geht nicht. Gott ist unendlicher, als wir ihn darstellen können. Wären alle Meere der Welt Tinte, würde diese Tinte nicht reichen, um Gott zu preisen. Und nach diesen Einleitungsworten hat er dann einen Abschnitt, wo er es trotzdem macht, er lobt Gott und beschreibt Gott vor allem als Schöpfer. Hier sehen wir in der deutschen Übersetzung, was ich gerade zitiert habe, und Tinte, das Weltmeer und alle Gewässer der Seen und so weiter, die würden nicht reichen, Gott zu beschreiben. Und dann sehen wir, dass ein bisschen beschrieben wird, Gott als der Herr der Welt und als der Schöpfer. In 6 Tagen hat er es vollführt, nämlich das Schöpfungswerk. Und seine Majestät, seine Herrlichkeit hat sich auf seinen Feuerthron gesetzt. Und dann kommt ein neues Thema. Also zunächst nämlich, da ist nicht nur Gott, der die Welt erschaffen hat, sondern da gibt es jetzt Engel. Und jetzt werden ausführlich beschrieben die Engel. Seraphim und verschiedene Arten von Engeln, die da im Himmel herumstehen. Und die einer dem anderen zurufen, Kadosch, Kadosch, Kadosch. Das kennt man. Das ist natürlich, wird hier angesprochen, die berühmte Quelle der Kiddusha beim Propheten Jesaja. Diese Engel haben alle 6 Flügel und geben einander Berechtigung, um zu preisen. Wenn ihr hier schaut in der deutschen Übersetzung am Schluss, der letzte Absatz, benedeiend, Preis seiner Majestät, Preis von jeder heimlichen Zunge und jedem Orte, den seine Herrlichkeit füllt, sie ist allgegenwärtig. Das ist diese Kiddusha, die die Engel singen. Es kann hier sein auch, dass ein bisschen die Stelle in Jechezkel, wo Jechezkel den Thronwagen sieht, hineinreicht, aber selbstverständlich verwendet er hier die Bilder aus Jesaja. Die Engel im Himmel sagen Kiddusha und preisen Gott. Okay, jetzt warum nicht? Aber einstweilen hat das nicht allzu viel mit der Seret HaDibrot zu tun. Jetzt habe ich wieder die nächste hebräische Seite aufgeschlagen. Wir schauen gleich in die deutsche Übersetzung hinüber. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Jetzt kommt ein Gedanke, dass diese Engel, die können Gott zwar loben und preisen, aber die tun das nur kurze Zeit. Die sind nur kurze Zeit im Dienst. Wenn ihr hier schaut, im 2. Absatz unserer Übersetzung, nach Vollendung dieser Benedeiung, nachdem die Engel da Gott gepriesen haben, und nach Verlauf dieser Zeit verstummen sie allesamt. Und nimmermehr kommt die Reihe an sie. Ups, was ist das? Was ist das? Es gibt hier im Wesentlichen 2 Stellen, 2 Talmudstellen, die mit Rashim bringen, die Auslegungen bringen, über Engel im Himmel. Da gibt es eine Gemara in Chagiga. In Chagiga 14a. In Chagiga 14a gibt es eine Gemara, wo ein Schmuel zu Chiabarav sagt, was der Rav, so der Vater vom Chiabarav, so wunderschöne Auslegungen gesagt hat. Und eines der Dinge, die Rav gesagt hat, war, dass jeden Tag werden Dienstengel aus einem Feuerstrom kreiert und sie sagen Gesang und dann sind sie wieder weg. Und er stützt das auf einen Vers, auf einen Pasuk in Echa. dass sie neu sind jeden Morgen und groß ist dein Lobpreis. Also er legt hier diesen Vers aus, die Engel sind neu jeden Morgen, dass er sagt Engel, was immer jetzt Engel sind, aber sagen wir einmal sehr einfach gesagt, Engel sind spirituelle Kräfte, die der liebe Gott geschaffen hat und mit denen er arbeiten lässt. Und die werden jeden Tag neu geschaffen. Das ist das, was hier in diesem Gedicht angesprochen wird. Es kommt dann ein paar Zeilen weiter hinten noch so ein Gedanke, der möglicherweise eine andere Gemara-Stelle hat, nämlich in Hullin in 91b, wo aufgegriffen wird die Geschichte, wo Jakob gegen diesen Engel kämpft. Gegen diese Gestalt kämpft, wo wir sagen könnten, das ist ein Engel. Und der Engel dann sagt, er muss ja nach Hause gehen, Jakob soll ihn loslassen, weil er muss, und Rashi bringt da diese Erklärung, der Engel muss Schera sagen, er muss Gesang sagen. Und da gibt es auch diese Auslegung in der Gemara, dass dieser Engel nur einen Tag Dienst hat, um seinen Gesang zu sagen. Und wenn er das jetzt ins Bald macht, dann ist seine Zeit abgelaufen. Also hier wird ein Motiv aufgenommen, das man aus der rabbinischen Literatur kennt, dass man aus Midrashim und aus Gemara kennt, dass Engel begrenzte Zeit im Dienst sind, weil die immer wieder neu erschaffen werden. Wozu interessiert mich das jetzt? Wozu interessiert mich das jetzt als Einleitung zu einer Tora-Lesung für Shavuot? Wenn wir jetzt weiterschauen, worum es weitergeht, dann kommt, im Originaltext ist es beim Ayin, von der Aleph-Bet-Reihe, wenn ich es auswendig richtig im Kopf habe. Ich schaue gleich nach. Ja, dort, wo die Aleph-Bet-Reihe an das Ayin gerät, da bin ich jetzt schon zu weit. Adafika Achas Nete Chavivin de Vikba Avidin Le Chativa Bidnach Ushma und so weiter. Hier sind jetzt auf einmal angesprochen als Kontrast die Menschen. Der Anteil derer, die sein wertvolles Erbe sind, das ist Am Israel, der ist besser, nämlich besser als die Menschen. Was machen wir besser als die Menschen? Nun, wir sagen Kedusha oder wir sagen Shema Israel jeden Tag. Es wird ja ein Kontrast gemacht, was bei den Engeln die Kedusha ist, ist bei Am Israel Shema Israel, die Deklaration von Gottes Einheit. Wir machen das jeden Tag und nicht einmal nur. Ein Engel macht das einmal, wenn er im Dienst ist oder vielleicht, je nachdem, welche Auslegung aus dem Midrashim wir nehmen, gibt es auch Engel, die alle 7 Jahre mal drankommen. Aber ein Engel kommt nicht so oft dran. Während wir am Israel, wenn wir Shema Israel rezitieren, wenn wir davenen, wenn wir Kedusha sagen in unseren Tefillot, wir machen das viel beständiger. Und jetzt kommt also ein Abschnitt, der uns als jüdische Menschen hervorhebt, dass wir das doch nachhaltiger machen. Wenn jetzt von Am Israel die Rede ist, dann sollte aber auch die Rede davon sein, dass es auch Menschen gibt, die nicht jüdisch sind und die uns vielleicht verleiten wollen. Und das haben wir hier, ich habe hier wieder die deutsche Übersetzung aufgemacht. Ich kann die, glaube ich, ruhig ein bisschen größer machen. Ja, jetzt sollte es größer sein. Jetzt kann man das auch lesen. Hoppala, Entschuldigung, jetzt habe ich aber eine falsche Seite genommen. Da. Da waren wir, nur immer wenn ich es jedenfalls kommen dann die Völker der Welt, die Nationen, nämlich die anderen, und sagen zu uns, aber wenn du dich da doch ein bisschen anpassen würdest, dann wäre das doch noch viel, viel interessanter. Du musst doch gar nicht so jüdisch sein. Schauen wir hier in der deutschen Übersetzung den letzten Absatz von dem, was ich gerade aufgeschlagen habe. Würdiger wärest du und schöner, wenn du unserer Hoheit huldigst, dann wollten wir dir Genüge tun, allenthalben. Da wird noch gefragt, wozu tust du dir das an, sozusagen. Und es gibt ja Anspielungen auf Shihashirim. Und in Shihashirim sagen ja die Völker, oder sagen die anderen Frauen, die Töchter Jerusalems, die man als Völker der Welt lesen kann, sagen die ja, wer ist denn dein Geliebter, dieser Gott, was ist an ihm so besonders? Und in Shihashirim kommt aber auch vor, dass die Geliebte, also Am Israel, antwortet, ich bin Gottes und Gott ist mein, du die Liebe Anilo. Und das ist das, worauf hier auch angesprochen wird, dass Am Israel sich nicht verführen lässt, sondern dabei bleibt, bei der Tora und beim Lobpreis von Gott bleibt. Und dann kommt eine ziemlich lange Passage, die darauf hinweist, wie großartig das ist und wie schön das einst sein wird und wie schön das in der messianischen Zeit sein wird, dass Am Israel zu Gott die Treue hält und dass sie die Tora halten. Und es kommen einige Beschreibungen von wunderschönen Dingen in der messianischen Zeit mit Anspielungen auf Tora, weil das Ganze ist ja doch eine Einleitung zu einer Tora-Lesung. Hier habe ich gerade aufgeschlagen in der deutschen Übersetzung, wenn er wieder den letzten Absatz anschaut. Hochgepriesen sei der Herr am Anfang und am Ende. Aus Liebe und Neigung zu uns hat er uns das Gesetz überliefert. Das ist jetzt schon der Schluss gewesen. Das ist der Schlusssatz. Den schauen wir vielleicht auch noch im Originaltext an. Meromam hu elahin bekat mata uvetarta zevive itribach umzar lan oraita. Oraita ist die Torah. Masar, so wie Masore, die Tradition, er hat uns übergeben. Lan, so wie Lano uns. Masar lan oraita, er hat uns übergeben, die Torah. Am Ende dieser Beschreibung, ich weise darauf jetzt nur ganz kurz hin als ein Beispiel, gibt es eine Stelle, die davon spricht, dass die Tzadikim in Olam Haba trinken werden Wein, der seit der Schöpfung schon existierte. Das ist hier diese Zeile, die mit Chet beginnt. Chamar Merat Demi Bereshit Netir. Sie werden einen Wein trinken, der noch von Bereshit stammt. Was immer das jetzt auch symbolisch heißen soll, müssen wir für momentan dahingestellt sein lassen, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber was ich hier zeigen will, das ist auch eine Stelle, die es in einer Gemara gibt, im Brachot 34b, und es spielt an auf einen Satz aus Jesaja, Jesaja 64,3, wo Jesaja davon spricht, dass etwas da ist, dass es in der Welt noch nie sein wird, in der messianischen Zeit, in der Endzeit, dass es nie in der Welt gegeben hat vorher. Und ich erwähne das jetzt als Beispiel, weil dieser Text etwas macht, was ganz typisch ist für mittelalterliche aschkenasische Texte. Sephardische waren auch nicht anders, dass sie nämlich ständig irgendwelche Anspielungen auf Psukim aus der Torah, aus Textstellen aus Midrash und Gemara bringen. Auch das, was ich über die Nationen gesagt habe, was hier drinnen vorkommt, dass die Nationen der Welt Am Israel versuchen zu überreden, sich zu assimilieren und sich von der Treue zur Torah abzuwenden. Das ist ein Motiv, das kennt man schon aus einem Midrash in Mechilta. Also dieses Gedicht verwendet das ganze Repertoire von rabbinischer Literatur, das ganze Repertoire von Psukim, auf die man anspielen kann, so wie das üblich war damals. Jetzt haben wir nur mehr 4 Minuten. Eine Schlussbemerkung. Wir haben kurz gesehen, worum es hier geht. Es ist übrigens ein sehr, sehr schöner Text. Also wenn jemand sich die Arbeit antun will, sich in den Text einmal ordentlich hineinzuknien, anlässlich von Shavuot, empfehle ich das sehr. Aber ich kann jetzt die Frage stellen, wieso ist das Einleitung zur Tora-Lesung für Shavuot? Weil so viel mit den 10 Geboten hat das jetzt nicht zu tun gehabt. Wir haben gehabt Gott wird gepriesen, dann waren da die Engel, Die Engel preisen Gott, tun das aber nicht so perfekt wie wir jüdische Menschen. Und dann gibt es die nichtjüdischen Nationen, die uns von der Tora abhalten wollen. Ich kann natürlich hier schon einiges finden, was ich auch in der Sefer Tadibrot finde, vor allem Gott als der eine Gott. Das kann ich natürlich am Anfang dieses Gedichtes finden, aber es ist nicht so, dass das Gedicht die 10 Gebote runtergeht. Also offensichtlich tut es ein bisschen was anderes. Und man muss ja auch ein bisschen die Entstehungszeit mit bedenken. Wir sind hier in Aschkenas noch vor dem ersten Kreuzzug. Das heißt, die Katastrophe des ersten Kreuzzuges ist noch nicht da, aber eine gewisse Atmosphäre, dass aus christlichen Kreisen ein Druck auf die jüdischen Gemeinden kam, dass die jüdischen Gemeinden noch eine Unsicherheit hatten, je nach Gunst des jeweiligen Landesfürsten, geschützt oder auch weniger geschützt zu sein vor Übergriffen, dass es einen Druck gab, man könnte sich doch bitte schon taufen lassen, das war ja da. Und das ist das, worauf dieses Gedicht hier eigentlich anspielt, dass es sagt, es gibt einen Druck von rundherum, aber wir bleiben bei der Tora. Und das hat der Autor sich entschlossen, als Einleitungstext zu formulieren für die Tora-Lesung zu Shavuot. Einen Satz noch. Es wurde später im aschkenasischen Raum, das fängt vielleicht im 14. Jahrhundert an und geht so in der Zeit des 14. bis 17. Jahrhunderts um dieses Gedicht eine Legende gebildet, dass die diesen Rabbi Meir ein bisschen in eine andere Zeit legt, nämlich 200 Jahre später, wo er gerettet hätte seine Gemeinde vor einem bösen Magier, der den Juden Schaden zufügen wollte und sie alle vernichten wollte, eine wüste Geschichte, die in der jiddischen Volkskultur umgegangen ist, vor allem 16. 17. Jahrhundert, noch bis ins 19. Jahrhundert bekannt ist. Und diese Geschichte wurde wohl eingefügt, weil man den Anfang, warum der Text geschrieben wurde, nicht mehr so hatte, weil die aramäische Tora-Lesung ja nicht mehr da war. Die aramäische Übersetzung bei der Tora-Lesung war nicht mehr da. Das Gedicht war aber da, das die aramäische Lesung bei der Tora, Übersetzung bei der Tora-Lesung einleitet. Also hat man volkstümlich dann etwas anderes herum getan, das erklären musste, wieso hat dieses Gedicht was mit Shavuot zu tun. Ja? Was es für uns heute sagt, ist vielleicht das zeitlose Thema daraus könnte sein, dass sich die Treue zur Tora auszahlt. Und das ist ja ein ganz gutes Thema für Shavuot. Und ich sehe, dass es 20 Uhr ist, was heißt, dass der nächste Kurs beginnt und ich jetzt ganz schnell aussteigen muss. Ich danke euch.